Wenn man in dem Bereich scheitert, ist oft auch daran scheitert, dass man es unbedingt will. Und dann diese Durststrecke, viele, viele Monate, vielleicht sogar Jahre darüber hinzugehen und zu merken, okay, es guckt sich kaum jemand meine Inhalte an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand schafft, das lange durchzuhalten.
Willkommen im Whisky Club. Mein Name ist Philipp Reim. Bei dem Glas Whisky unterhalte ich mich mit erfolgreichen Menschen. Sie erzählen, was sie antreibt, woran sie scheiterten und was sie letztlich so erfolgreich macht. Lass dich inspirieren von Menschen, die Whisky aus dem kleinen Glas trinken, das Leben aus dem großen. Für diese Episode muss ich zugeben, ich bin alles andere als ein Talent, wenn es um Grillen und Barbecue geht. Also ob das, was ich auf den Grill lege, am Ende auch schmeckt, ist Glückssache. Bei meinem heutigen Gast ist das aber anders. Julian Peyer gründete Mitte der 2010er mit Freunden den Blog und YouTube-Kanal Sizzle Brothers. Deren Ziel war, die Erkenntnisse ihres Barbecue- und Grill-Hobbys mit anderen zu teilen und online. Was dann aber mit ein paar einfachen Videos auf YouTube begann, ist heute ein erfolgreiches und lukratives Online-Business geworden. Also knapp eine Viertelmillion Abonnenten auf YouTube, dazu Fans auf Instagram, Twitch und Kooperationen mit Musikern wie Sido, Comedians wie Bülent Ceylan. Die Liste könnte ich noch lange fortsetzen. Bei einem Glas Whisky verrät Julian, wie sie aus ihrem Hobby eine erfolgreiche Online-Marke erschufen und warum ihm der abnehmende Fleischkonsum keine Kopfschmerzen bereitet. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Julian, ich habe im Vorfeld, bin ich natürlich eure ganzen Videos durch und, also ich habe nicht jedes einzelne angeschaut.
Ich wollte gerade sagen, hast du jedes geguckt?
Nein, okay. auch wenn ich eure Videos regelmäßig verfolge, alle, muss ich zugeben, habe ich noch nicht angeschaut. Aber was mir aufgefallen ist, ihr habt, wenn mich nicht alles täuscht, ein Whisky-Video und darin macht ihr den Whisky zu einem Dip. Ist Whisky aus eurer professionellen Sicht eine gute Kombination im Purgenuss mit... Ja, mit Grillfleisch oder mit Sachen vom Grill?
Tatsächlich ist es so, dass das Thema Whisky ja im Barbecue auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Und was heißt eine große Rolle? Spielt auf jeden Fall eine Rolle. Genauso wie das Thema Bier und Co. Gibt es ja immer das, früher war das Bier zum Ablöschen da, heute wird es anders getrunken. Und beim Whisky ist es auch so, dass du tatsächlich mittlerweile sogar Räucherhölzer hast, die Whisky-Aromen haben. Wo man eventuell vielleicht ans Fleisch gewisse Nuancen von Whisky mit ranbringen möchte. Es gibt die Möglichkeit, Whisky-Marinaden einzusetzen, haben wir tatsächlich selber auch. Also wir haben auch eine Whisky-Marinade. Du kannst auch mit dem Whisky pur Dinge tun, die funktionieren. Es gibt auch ein Whisky Espuma, ist auch ganz spannend. Wenn du also im Prinzip das Ganze aufschlägst in einer, ja, als Espuma, ist es auf jeden Fall ziemlich cool auf Garnelen. Ich muss überlegen, der Whisky Dip ist schon ein bisschen her, haben wir, glaube ich, damals zu Chicken Wings gemacht oder sowas in der Richtung. Schmeckt auch hervorragend. Aber ich muss auch zugeben, dass ich selber gar nicht so der riesen Whisky-Trinker bin. Also ich mag es durchaus, aber ich bin viel zu wenig im Thema, als dass ich dir da fundierte Dinge zu sagen könnte. Und finde es aber super spannend, davon mal abgesehen. Also ich bin immer jemand, der sich in alles reinfuchsen will. Das machen wir mit verschiedenen Sachen. Und Whisky finde ich auch mega spannend. Hannes Vater zum Beispiel, ganz leidenschaftlicher Whisky-Trinker. Und als wir natürlich schon 18 waren damals, als ist ja klar, hat er uns mal so ein, zwei Sachen gezeigt und dann mit der Pipette und Wasser und noch rein und gemischt und so weiter. Und das war sehr, sehr spannend damals, muss ich sagen. Würde ich auch gerne weiter verfolgen, aber mir fehlt oft die Zeit, dann so tief mich in das Thema einzuarbeiten.
Was nicht ist, kann ja noch werden. Also ich verfolge es jetzt weiterhin und hoffe auf ein intensives Whisky-Video deiner Fortschritte.
Ja, sehr gerne, auf jeden Fall.
Du, ich würde gerne zu Beginn der Episode, zu Beginn des Interviews gerne mit dir ein ganz kurzes Entweder-Oder-Spiel machen. Bist du bereit?
Ja.
Okay, also ich sage dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen, der dir oder der dich mehr anspricht. Mhm. Steak oder Burger?
Burger.
Oh, das kam schnell. Was spricht für dich für Burger?
Die Variation. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt in der letzten Zeit so unglaublich viel Steaks gegrillt und gegessen habe. Und man kann sagen, da habe ich jedes Tasting, was du dir vorstellen kannst, durch. Und ich mag Steaks gerne. Ich wage auch zu behaupten, dass ich mittlerweile sehr gut einschätzen kann, welches Fleisch besonders gut ist. Aber beim Burger ist es einfach so, dass es dieses einfache, teilweise sehr, also wirklich sehr einfache, was mich daran begeistert. Es muss auch nicht immer abgehoben und durcheinander sein, sondern da reicht ein normaler Cheeseburger aus, wenn er gut gemacht ist, wenn die Zutaten passen. Gutes Geschmackserlebnis auf jeden Fall.
Gas oder Kohlegrill?
Gas.
Okay. Ist Kohle zu umständlich?
Auch begründen.
Würde mich interessieren, ja, auf jeden Fall.
Tatsächlich ist es so, dass ich auch da, ich mag es, wenn es schnell geht und relativ easy ist im Handling. Da muss man aber auch differenzieren. Also es ist nicht so, dass ich den Kohlegrill nicht mag, um Gottes Willen. Ich liebe das. Aber wenn ich jetzt einfach nur mal von der praktischen Seite da rangehe, ist es so, dass wir das halt auch häufig hier bei uns im Einsatz haben, uns damit sehr gut auskennen. Ich diesen Grill blind einregeln kann. Ich weiß ganz genau, welchen Regler ich wo drehen muss, damit das Ergebnis gut wird. Und Gas ist für mich sehr praktisch. Und Kohle ist für mich so ein Erleben. Also da hat es mal was mit Erlebnis zu tun. Da geht auch mal was schief, was ich auch cool finde. Also es wäre blöd, wenn nicht auch mal was schief läuft. Sonst lernt man auch nichts dazu. Aber wenn du mich jetzt so fragen würdest, wäre Gas meine erste Antwort.
2 Wochen aufs Handy oder auf den Computer verzichten?
Computer.
Weil du gerne...
Musst du ein bisschen überlegen.
Weil du gerne erreichbar bist oder weil du mit deinem Handy mehr machen kannst?
Ich habe tatsächlich auch letztens darüber nachgedacht, wie viel wir mittlerweile über das Smartphone abwickeln. Also Smartphone ist für mich nicht nur Kommunikation, das ist sogar der kleinere Teil, ist tatsächlich für mich ein Arbeitsgerät. Wir machen unheimlich viel über Smartphone, weil wir einfach mobil unterwegs immer sofort erreichbar sind. Und man muss auch dazu sagen, in dem Moment, wo du dich dazu entscheidest, deine beruflichen Wege über Social Media zu bestreiten, musst du auch eine gewisse Erreichbarkeit haben und du musst auch meiner Meinung nach einen gewissen Output einfach haben und das geht übers Handy sehr, sehr gut, das würde im Rechner nicht so gut funktionieren. Ich bin aber auch mittlerweile so, das habe ich mir angewöhnt in den letzten Monaten, dass ich mir es gibt ja diese bestimmten Modi, die du einstellen kannst am Handy und das nutze ich dann auch gerne mal, wenn ich nach Hause komme, dass ich sage, okay, jetzt ist es nicht mehr stören und jetzt ist das Ding mal aus. Und das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Also ich habe schon viele Stunden am Handy verbracht, kann ich anders sagen. Aber ich probiere es aktuell, dass ich zumindest abends das Ganze ein bisschen reduziere und auch am Wochenende ein bisschen einschränke.
Viel Geld oder viel Freizeit?
Freizeit. Das ist einfach für mich. Wenn ich es mal so betrachte, gab es eine Zeit in meinem Leben, wo das Thema Geld eine Rolle gespielt hat, wo ich gesagt habe, okay, mir ist es wichtig, gewisse monetäre Ziele zu verfolgen. Also es geht darum, das war vor meiner Zeit als Sizzle Brother, habe ich durchaus recht erfolgreich im Vertrieb gearbeitet. Und im Vertrieb war das schon so, dass Zahlen eine große Rolle gespielt haben und du natürlich auch, je mehr du gemacht hast und je erfolgreicher du wurdest, desto mehr Geld hast du auch verdient. Und das hat mich da auch schon eine Zeit lang sehr angespornt. Aber ich muss auch sagen, das habe ich will nicht sagen verlernt, aber es ist in eine zweite Reihe bei mir gerutscht, wenn nicht sogar noch weiter nach hinten, weil ich das mit dem Thema Geld, sag ich mal, es ist gut, wenn man was hat, es ist gar keine Frage, es macht auch bestimmt Spaß, aber ich merke immer mehr, wie toll es ist, Dinge machen zu können, die einem Spaß machen. So. Und ich betrachte übrigens den Job, den wir machen, auch in gewisser Weise als Freizeit. Also für mich ist das so, ich komme hierher und alles, was wir hier tun, ist für mich Spaß haben, Freude und eine gewisse Art von Freizeit. Und natürlich, wenn man jetzt nochmal die Chance hat zu reisen, so wie es ja jetzt wieder geht, dann nutzen wir das auch gerne mal. Und also da würde ich auf jeden Fall Freizeit wählen.
Aber wenn ich jetzt eure ganze Präsenz so anschaue, ihr habt, euer Hauptkanal ist YouTube, dann habt ihr Instagram, dann habt ihr Twitch, seid ihr auf Twitch live, dann habt ihr noch zusätzliche Kooperationen, ihr habt einen Podcast. Und ich höre jetzt an der Stelle auf, weil es sind nur noch einige andere. Aber kann man da eigentlich noch von Freizeit sprechen, so wie man sich Freizeit im eigentlichen Sinne vorstellt? Weil ihr seid ja nur 4 Unternehmer.
Das stimmt, ja. Ich glaube, immer dann, wenn du etwas machst und es sich nicht wie Arbeit anfühlt, dann ist es in einer gewissen Weise auch eine Art von Freizeit. Ich muss aber auch da wieder ein bisschen differenzieren, weil ich der Meinung bin, wenn ich es als reine Freizeit bezeichnen würde, würde die Ernsthaftigkeit auch ein Stück weit fehlen, weil das ist nicht so. Also wir sind hier sehr engagiert. Wir mit 4 Leuten dieses Ganze, was du gerade aufgezählt hast, zu stemmen, ist eine große Herausforderung. Das ist keine Frage. Und das ist auch so, dass wir sehr viel Zeit und Arbeit hier in das ganze Projekt reinstecken. Sonst würde es auch niemals so funktionieren, wie es funktioniert. Aber trotzdem ist es nicht so wie früher, wo ich an Zahlen mich selbst gemessen habe, wo ich gewisse Termindrucksituationen hatte, weil von mir aus gab es Erscheinungsdaten, bis dahin musste das und das fertig sein und so weiter und so fort. Und da gab es eine gewisse Art von Druck, den ich nicht selber beeinflussen konnte. Und jetzt ist es zum Beispiel so, wenn jetzt hier ein Druck entsteht, den beeinflussen wir zu gewissen Teilen selber. Muss man aber auch mit lernen umzugehen, und man muss auch lernen, das für sich so zu verorten, dass man weiß, ey, den habe ich mir gerade selbst gemacht, den Druck. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, weil von außen keiner sagt, mach das so, das gibt es halt bei uns nicht. Aber es fühlt sich nicht so viel, denn die meiste Zeit fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Deswegen empfinde ich schon auch eine gewisse Form von Freizeit in der ganzen Sache.
Also sind Sizzle Brothers das Unternehmen, sind das da, seid das dann nur ihr vier oder arbeiten da noch weitere Mitarbeiter im Hintergrund?
Also wir sind grundsätzlich zu viert, aber wir haben mittlerweile doch durchaus viele Partner an Bord, die uns unterstützen. Also wir haben unter anderem eine Agentur, die für uns arbeitet, wenn es so um das Thema Social Advertising und sowas geht. Dann haben wir unser Lager outgesourced vor 2 Jahren. Ich muss mal lügen mit den Zeiten. Wir können auch 3 Jahre sein. Ich glaube, es sind aber 2 Jahre gewesen. Wir haben vorher alles selber hier gemacht in Hannover. Haben alle Pakete selber gepackt, haben alles von ganz, ganz klein. Da war so ein Wandschrank, wo wir angefangen haben. Da hatten wir zum Schluss hatten wir so 150 Quadratmeter Lagerfläche ungefähr. Und dann haben wir gesagt, okay, das nimmt hier Überhand. Es gibt jetzt nur die Option, wir stellen Leute ein oder wir überlegen uns was. Und dann kam das Thema Pandemie. Und wir haben gesagt, nee, wir sourcen das Ganze out oder geben es raus und haben dann entsprechend jemanden gefunden, der das für uns übernimmt. Ein sehr guter Dienstleister. Die machen das fantastisch. War die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Und ja, ich würde sagen, aber mittlerweile sind dort auch so knapp 10 Leute an dem Projekt beschäftigt, würde ich tippen.
Wie kamt ihr eigentlich zu dem Begriff Sizzle Brothers? Wir hatten jetzt vorhin auch noch Sizzle Crew angesprochen,
Ja.
aber euer Projekt, was auf allen euren Plattformen steht, ist ja Sizzle Brothers. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Der Klassiker, die Bierlaune. Hannes und ich haben früher, ich meine natürlich die Whisky-Laune, falls einer fragt, nochmal.
Ja, natürlich, was sonst?
Bei
Was
einem
sonst?
guten Glas Whisky haben wir uns unterhalten. So war das.
Ja, genau.
Ja, nee, wir haben früher, also Hannes und ich kennen uns schon über 20 Jahre und ja, wir haben dann früher auch am See gesessen, haben sehr lange Zeit sehr viel geangelt, haben da auch immer viel gegrillt, viel Spaß gehabt und irgendwann ging das dann so, ah, ich bin ausgezogen, jetzt habe ich mir einen Grill gekauft, wollen wir da nicht mal was machen und ein Steak und dann irgendwann kam so ein Grill, der hat eine Sizzle Zone und da saßen wir vor und waren so fasziniert, wie gut das funktioniert mit dem Thema Steak und die Röstaromen und dann diese Flammen, die da ausgeschlagen sind, da waren wir total fasziniert von. Und irgendwie hat dieses Wort Sizzle übersetzt brutzeln, hat uns irgendwie dazu gebracht, Mensch, Brutzelbrüder klingt irgendwie blöd, aber wir kennen uns schon so lange, wir sind gefühlt wie Brüder, dann können wir uns eigentlich auch Sizzle Brothers vielleicht nennen. So war der Gedanke. Und das ist so hängen geblieben. Ja, mittlerweile bin ich sehr froh, dass wir es so gemacht haben. Früher habe ich eine Zeit lang gedacht, oh Gott, das kann keiner aussprechen. Die meisten verschreiben sich. Eigentlich ist das total doof. Und heutzutage sage ich dir, war das eine sehr gute Entscheidung. Und zumal auch das Wort Brothers impliziert ja auch, dass es eine Mehrzahl ist. Und dann kam halt noch Corby dazu, dann irgendwann Alex und vielleicht kommen noch mehr Leute dazu. Und das ist halt für uns auch ganz spannend, weil man dann eben noch eine, ja, ist nicht so eingeschränkt auf eine Person, ne?
Was hat bei dir so den Umschwung bewirkt, dass du sagst, nee, es ist eigentlich doch ein ganz guter Name, auch wenn sich der eine oder andere verschreibt und es der eine oder andere nicht aussprechen kann?
Genau an dem Punkt, wo ich das gemerkt habe. Als ich gemerkt habe, dass es eine Nachfrage gab, aber man sozusagen explizit richtig schreiben musste und ich dann wusste, okay, dafür musst du dich bemühen, sprich, eine gewisse Wertigkeit war irgendwann dann da, ne? Weil du einfach diesen Markennamen, jetzt mittlerweile ist ja schon lange eine eingetragene Marke und mittlerweile ist es auch was ganz anderes, aber ich habe dann einmal gemerkt, dass Leute wirklich dann, die wollten da hinkommen, haben sich verschrieben. Du siehst es ja auch irgendwann, wenn du siehst, worüber kommen die Zugriffe auf deine Webseite, was für Keywords werden da genutzt und so weiter. Irgendwann siehst du das ja auch, wie dann jemand zum Beispiel Sizzle und sowas schreibt. Ja, irgendwann war das sozusagen ein Name, der sich nicht so leicht, den kann man nicht so leicht verwechseln. Irgendwann entsteht sowas, wo du merkst, okay, das hörst du halt nur in dem Zusammenhang. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, ne? Sonst hätte ich vielleicht, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendetwas mit XYZ grillt gemacht hätte, ist das sicherlich auch eine gewisse Art von Unverwechselbarkeit, aber es ist natürlich sehr leicht zu ersetzen. Und ja, Sizzle Brothers ist mittlerweile so, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist zumindest so, dass es in diesem Grill-Thema eine gewisse Relevanz natürlich hat irgendwie bekommen. Und ich sehe auch, dass die Suchen deutlich cleaner werden. Leute geben es deutlich besser ein. Also ich hoffe, das funktioniert.
Aber wie kam es dann, dass ihr von euren gemeinsamen Grillen, auch Angeln am See und so weiter, dass ihr dann so die Idee hattet, okay, Sizzle Brothers nennen wir uns jetzt, aber wir machen das richtig professionell. Wie hat sich der Weg dahin zu einem professionellen Unternehmen entwickelt?
Tja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also, ja, ist schon irgendwann einfach zu beantworten, aber es ist so, dass wir es nicht, also wir haben es nicht geplant. Und wenn ich das heute betrachte, bin ich super froh, dass wir es nie geplant haben. Weil wir haben dadurch sehr viele Dinge gemacht, die man nicht machen würde, wenn man es plant. Und
Welche wären das zum Beispiel?
wir haben zum Beispiel früher Events und Caterings gemacht und haben, ich glaube, 1,5 Jahre lang jedes Wochenende irgendwo auf Events und Caterings verbracht, die wir selber gemacht haben und haben dort fast gar kein Geld dabei verdient, weil wir einfach unglaublich schlecht kalkuliert haben aus heutiger Sicht. Aber wir haben sehr viel Erfahrung sammeln können in der Zeit und sehr viel Menschen kennengelernt und auch sehr viel Sachen verbessern können. Und ja, mittlerweile zum Beispiel ist es so, wir haben mittlerweile ein Catering-Team, die auch für uns diese ganzen Events und Caterings machen. Da sind wir aber selber nicht mehr dran beteiligt. Das heißt, also es ist auch ein Segment, womit wir selber keinen direkten Kontakt mehr haben, weil wir es einfach zeitlich gar nicht können. Aber was wir trotzdem noch mit abwickeln und wo eben das, was wir in den Jahren davor gesammelt haben an Wissen, mit eingeflossen ist. Und das funktioniert hervorragend, muss man auch sagen. Also ist eine super Sache. Ja, und wie ist es dazu gekommen? Das war, glaube ich, die Ursprungsfrage. Also wir haben gemerkt, wir haben auf jeden Fall, es gibt so, das nennt sich Affiliate-Programm von Amazon zum Beispiel. Das heißt, das kennst du wahrscheinlich sehr gut. Wer es nicht kennt, ist im Prinzip so, du empfiehlst Produkte durch Links. Und wenn dann dieses Produkt gekauft wird, dann kann es passieren, dass du noch eine Provision dafür bekommst. Und das ist bei uns passiert. Das heißt, irgendwann hat man gesehen, Moment mal, da sind 5 € überwiesen worden. Irgendwas ist da gerade passiert. Und in dem Moment, wo du das machst und wo du auch Einnahmen über YouTube zum Beispiel generierst, solltest du am besten Fall schon eine Firma angemeldet haben, weil dann geht es ja um das Thema Steuern und Co. Das haben wir auch gemacht. Einfach nur, um zu sagen, okay, wir sind da auf der sicheren Seite, wir wollten hier einen Blödsinn machen, sondern haben immer von vornherein gesagt, muss alles sauber laufen. Ja, und dann sind die Einnahmen etwas größer geworden irgendwann, auch durch diese Catering-Geschichten kamen natürlich ein paar Einnahmen dazu. Wenn man jetzt mal unsere Gehälter und so weiter rausrechnet, dann ist das auch alles ganz cool gewesen, weil wir sehr viel Geld davon immer reinvestieren konnten. Und ich weiß gar nicht, wie es kam, aber irgendwann haben wir gesagt, wie wäre das denn, wenn wir ein eigenes Produkt machen? Und da war es damals, jetzt müsste ich sagen, es war ein Whisky, es war aber ein Gin.
Das schneiden wir raus.
Stellt euch vor, es ist einfach ein Whisky gewesen. Und ja, und das hat uns richtig viel Spaß gemacht. Da kann ich ja jetzt auch sagen, wir haben da viel Geld bei verbrannt. Aber wir haben richtig Spaß dran gehabt, das zu tun. Und haben dann aber irgendwie, warum auch immer, das weiß ich gar nicht mehr, genau den Weg dazu gefunden, auch eine Soße zu entwickeln. Und haben gesagt, das wäre doch was, so eine richtig coole Soße und Marinaden. So, und dann sind wir mit Grillmarinaden an den Start gegangen. Und ich hoffe, ich mache nicht zu viel Monolog, aber ich kann dir sagen, da war es zum Beispiel so, wir haben eine gewisse Mindestabnahmemenge erfüllen müssen, weil der Partner, den wir da haben, damals uns, ja, ich sag mal schon, die haben uns schon ernst genommen, aber die haben gesagt, pass auf, Jungs, alles schön, was ihr da vorhabt, aber ganz ehrlich, da müsst ihr mal ein bisschen auch, unsere Maschinen schmeißen wir nicht an für 5 Liter, so. Und dann haben wir uns in die Augen geguckt, haben gesagt, okay, komm, hopp oder top, machen wir jetzt. Im Zweifel haben wir unser gesamtes Geld dabei verbrannt. Wir haben ja alle unsere Jobs, alles ist gut, wird schon passen. Haben wir gemacht, hat funktioniert, da war ein gewisser Markt da, also die Menschen, die uns zu dem Zeitpunkt gefolgt haben, haben gesagt, okay, finden wir cool. Mittlerweile sind die Marinaden doch durchaus sehr erfolgreich. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir es nicht, hätten wir den ganzen Ort mit pflastern können im Prinzip, so wie war das damals. Ja, und so ist es immer weitergegangen. Und der Shop war aber da. Wir hatten alle unsere normalen Jobs. Hannes hat noch studiert, hat sein Masterstudium gemacht, ist dann als erster bei uns Vollzeit eingestiegen, weil wir gesagt haben, okay, pass auf, du hast alle Möglichkeiten, du hast alles in der Hand, um schnellstmöglich auch was Neues zu finden. Aber wenn du jetzt Vollzeit nur das machst, müsste doch theoretisch die Arbeit, die wir jetzt immer parallel noch machen, bisschen weniger werden, dann können wir vielleicht auch mal aufhören, am Wochenende noch zu produzieren, weil wir haben jedes Wochenende produziert. Jeden Sonntag haben wir ab 8 Uhr produziert und hatten jahrelang keine Wochenenden. Und dann hat Hannes gesagt, okay, mach ich, hat das gemacht. Und dann haben wir sofort gemerkt, was für einen Impact das bringt. Also wie viel mehr kommt, wie viel Anfragen kommen und so weiter und wie produktiv wir sein können. Und dann hat er mich angeguckt, hat gesagt, Julian, du musst dir irgendwas einfallen lassen. Ich brauche hier noch einen. Wir brauchen noch einen hier. Und dann habe ich gesagt, naja, Hannes, ich bin in meinem Job. Ich kann mit denen sprechen, dass ich einen Homeoffice-Platz kriege oder so. Das war damals auch möglich. Ich war dann zu dem Zeitpunkt Vertriebsleiter sogar. Ich habe dann also wirklich viel auch im Office machen dürfen. Und so konnte ich halt auch relativ schnell immer mal irgendwas mit bearbeiten. Also ich habe dann sozusagen alles parallel mitgemacht. Dadurch sind wir noch ein bisschen produktiver geworden. Und dann, muss ich offen gestehen, habe ich den Sprung ins kalte Wasser gemacht, weil ich gesagt habe, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es irgendwann mal bereuen. Und das war so wirklich ein Hop-oder-Top-Ding, weil ich wollte meinen Arbeitgeber damals nicht bescheißen. Das war mir ganz, ganz wichtig. Ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit meinem Arbeitgeber gehabt und war da auch in der Firma, wie gesagt, erfolgreich unterwegs. Und für mich war das Wichtigste, dass ich nicht anfange, sozusagen meinen Hauptjob abzubauen, um Sizzlebars weiter aufzubauen und damit irgendjemanden in den Rücken zu fallen. Das war für mich einer der wichtigsten Kriterien, damit ich mir morgens immer schön in den Spiegel gucken kann. Weil das wäre dann, das muss ich dir sagen, wäre der bessere Weg gewesen. Es wäre besser gewesen, das so zu machen, sicheres Einkommen immer mitzunehmen und dann aber den Weg zu gehen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe dann da sehr klar kommuniziert, dass das so nicht mehr laufen wird dann. Und das war auch super. Also die haben es alle gut aufgefasst, weil mein Chef damals auch jemand war, der unternehmerisch sehr erfolgreich war und das auch gut verstehen konnte. Ja, und dann ging das immer so weiter. Ne? Dann haben Hannes und ich hier zusammen gerockt. Dann kam Corby sehr zeitnah dazu und Alex auch gleich hinterher. Also wir waren dann alle, ich glaube, innerhalb von einem halben Jahr waren alle 4 Jahre an Bord.
Aber hattest du keine Angst, dass von der Festanstellung fest jeden Monat wirklich fixes Gehalt und dann der Sprung in die Selbstständigkeit, man weiß nicht, was auf einen zukommt, man weiß auch nicht, ob man im nächsten Monat auch das Gehalt wiederbekommt, was man hatte. Hattest du vor dem Schritt Angst?
Nein, kein bisschen. Tatsächlich kein bisschen. Ich habe irgendwann mal, das ist ganz witzig, wir reden hier über Dinge, die ich so eigentlich noch nie erzählt habe. Das ist ganz spannend für mich, auch mal das einfach so auszusprechen hier. Also ich habe mir mit früher, als ich so 12 war, würde ich sagen, habe ich mir ein Rasenmäh-Business aufgebaut. Ich habe also verschiedene Nachbarn gehabt und habe bei denen immer Rasen gemäht. Und habe ich mir so ein Timetable gebaut und immer geguckt, wann kann ich bei wem Rasen mähen. Habe das so weit optimiert, dass ich doch durchaus für das Alter deutlich mehr Geld verdient habe, als jemand, der zum Beispiel Zeitung ausgeteilt hat, sage ich mal. Mit 14 Jahren los, Zeitung austeilen und so weiter und so fort. Habe ich übrigens auch gemacht. Und es hat mir früher schon viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass ich da irgendwie, irgendwas ist bei mir verankert, was sagt, du musst Dinge selber machen. So. Und in meinem Job davor war das so, ich habe das sehr genossen, dass ich im Vertrieb auch immer auf mich selbst gestellt war. Also alles, was ich gemacht habe, alles, was da passiert ist, war in meiner eigenen Verantwortung. Und somit auch mein Lohn am Ende, den habe ich sehr stark selbst beeinflusst. Hat mir sehr gut gefallen. Dann wurde mir durchaus viel Verantwortung übertragen in dem Unternehmen. Das wäre auch sicherlich noch deutlich weitergegangen. Hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten. Ich hatte irgendwann ein Team mit 40 Leuten und es hat mir Spaß gemacht, auch mit den Ideen zu entwickeln und zu sehen, dass die auch erfolgreicher werden können, wenn man sie so an die Hand nimmt und ihnen so ein paar Tricks erzählt, worauf reagieren Menschen und so weiter und so fort, gerade im Vertrieb, ist ja super spannend. Hat mir auch viel Spaß gemacht, aber ich habe immer gewusst, irgendwann will ich was komplett Eigenständiges machen, also selbstständig sein. Und ich habe das auch damals meinem Chef immer kommuniziert. Ich habe gesagt, ich finde das geil, was ich hier mache, aber es wird der Tag kommen, wo ich ihnen sage, ich bin hier weg. Und ich werde niemals mich woanders anstellen lassen. Das wird nicht passieren, aber ich werde mich selbstständig machen. Und dann hat er gesagt, naja gut, wenn der Tag kommt, dann sagen wir ihm Bescheid, dass wir nicht so richtig ernst genommen anfangen. Aber irgendwann hat er schon gemerkt, okay, dann meint er schon ernst. Und hat mir dann entsprechend auch Dinge angeboten in dem Unternehmen, wo das hätte passieren können. Also wo ich vielleicht in eine verantwortliche Position gekommen wäre. Das hat mich aber nicht so gereizt. Und ich sag dir auch warum. Der Grund war, dass das vorgeebnet ist. Das heißt, es wird dir gesagt, das sind die Wege, die kannst du einschlagen und dann gehst du den Weg wieder mit. Und das wollte ich nie machen. Ich habe immer gesagt, wenn, dann muss es von der Pike auf, von ganz klein irgendwie passieren. Und witzigerweise haben wir hier einen Haufen von Jungs gefunden, die genauso denken. Also Alex war schon immer selbstständig. Er kommt aus der, also er ist Kameramann ursprünglich oder Mediengestalter, Bild und Ton, sagt man. Und hat das immer selbstständig gemacht. Corby und ich haben in unserer Ausbildung zusammen immer überlegt, was können wir zusammen irgendwann mal machen. Und Hannes grundsätzlich immer so Freigeist, ne? Studium, alles so taritara, alles irgendwie machen und dann bloß nirgendwo hohe Strukturen gibt. Er wollte unbedingt irgendwas Eigenes machen. Ja, also das wäre ein perfekt ergeben. Aber ich hatte nie Angst davor.
Aber ihr hattet ja dann alle euer separates Leben mit Einnahmen, mit Ausgaben. Mit welchem Budget habt ihr dann mit Sizzle Brothers angefangen?
Du meinst, dass wir uns quasi am Anfang für uns genommen haben?
Nein, also das Projekt aufzuziehen, also was, gab so ein Budget, so eine Menge an Geld, was ich gesagt habe, das haben wir jetzt, um unser Unternehmen aufzubauen, um einen erfolgreichen YouTube-Kanal aufzubauen.
Ja, haben wir gemacht. Ich habe damals eine Kamera gekauft für 300 Euro. Das war alles.
Das ist doch dann recht überschaubar. Das heißt, das einzige Investment, was ihr hattet am Anfang, war eine 300-Euro-Kamera.
Genau, ja. Also es war tatsächlich so, da blicken wir heute auch drauf zurück und müssen da auch manchmal ein bisschen schmunzeln, weil das tatsächlich so war. Ich habe, wenn man jetzt mal ich habe auch damals mir einen Grill gekauft. Das war dieser mit der Sizzle Zone, der hat über 2000 Euro damals gekostet. Das war natürlich auch krass. Aber der ist ja schon davor da gewesen. Also den haben wir nicht gekauft, um Videos zu produzieren, sondern der war schon vorher da. Und dementsprechend zähle ich den nicht dazu, sonst könnte man den vielleicht noch mit reinnehmen, weil darauf haben am Anfang viele Videos stattgefunden. Aber die Kamera war tatsächlich das einzige Investment, um Videos zu drehen. Alles andere war vorhanden und wir haben tatsächlich, ja, so vier Jahre lang, glaube ich, haben wir jeden Euro, alles was gekommen ist, reinvestiert, komplett. Dann ist entsprechend natürlich, muss man sagen, irgendwann deutlich mehr in das Ganze reingeflossen. Die ganzen ersten vier Jahre, würde ich tippen, haben wir wirklich jeden Euro reinvestiert. Das ging dann so weit, dass wir irgendwann gesagt haben, wir brauchen eine Art Büro, wo wir uns treffen können, weil alle waren in allen Himmelsrichtungen verteilt in Hannover. Und dann hat viel in meinem Garten damals stattgefunden. Und dann haben wir gesagt, vielleicht kann man das optimieren, indem man irgendwie ein Büro sucht. Und witzigerweise war der Fleischer, mit dem wir heute auch zusammenarbeiten, der unter uns quasi wohnt, dem das Ganze hier gehört, er hat zu uns damals gesagt, Jungs, ich habe oben noch eine alte Wohnung, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da rein, da ist eine Dachterrasse dran, vielleicht kann man daraus was machen. Ja, das haben wir komplett gemacht. Ne? Wir haben die ganze Wohnung umgebaut, die war aus den 50ern, die haben wir jetzt zum Büroräum umgebaut und die Dachterrasse, das, was man kennt, so was so die Videos ausmacht aktuell, ja, haben wir darauf ein Studio gebaut irgendwann sogar. Ne?
Ah, das finde ich absolut faszinierend. Ihr fangt mit 300 Euro Startbudget an und habt am Ende fast eine Viertelmillion YouTube-Abonnenten. Wie kam es dann eigentlich zu diesem gewaltigen Wachstum? Also habt ihr dann später das Geld, weil du auch sagst, reinvestiert, habt ihr dann auch ordentlich Budget für Werbung dann ausgegeben, um auf Sizzle Brothers aufmerksam zu machen auf den YouTube-Channel?
Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten einmal das große Glück, dass wir ein Netzwerk, also das nennt man ein Netzwerk, hatten von YouTubern, die auch im Barbecue-Bereich aktiv waren. Zum Beispiel Barbecue aus Rheinhessen und Klaus Grillt waren damals so zwei, damals schon größere Kanäle. Und ich hatte immer Kontakt mit den Jungs, weil ich irgendwelche Fragen hatte oder so. Und da waren die waren noch so klein, dass sie sehr gut noch auf Sachen antworten konnten. Und irgendwie haben wir uns gut verstanden. Ich weiß, also wir hatten so, ja, so eine Art Chat-Kontakt immer. Und dann gab es irgendwann mal ein Event, die Deutsche Grillmeisterschaft. Da sind wir hingefahren und wollten einfach nur mal gucken, was da so abgeht. Und haben die beiden Jungs auch dann persönlich kennengelernt, haben uns sehr gut verstanden. Haben übrigens zu beiden immer noch einen sehr, sehr guten Kontakt. Und dann haben die unsere Kanäle mal empfohlen. Also die haben dann auf ihren Kanälen Werbung für uns gemacht sozusagen und gesagt, hier, guck mal, Sizzle Brothers, das sind so Verrückte aus Hannover, die machen da auch so Grillgeschichten. Und dadurch haben wir dadurch haben wir vielleicht 2000 Abonnenten am Anfang bekommen, was viel in dieser Zeit war. Und das ist jetzt schon etwas über 7 Jahre her. Und da war YouTube auch noch so gepolt, dass gewisse Sachen einfach gut funktioniert haben. Und dann der Algorithmus auch gesagt hat, ich schlage dein Video mehr vor und du bekommst dadurch auch mehr Abonnenten. Das ist heute nicht mehr so. Es hat sich da viel getan. Aber auf jeden Fall ist es dann dadurch kontinuierlich immer gewachsen und ich glaube, das war der große Punkt, wir haben pro Woche damals 3 Videos produziert Und wenn du 3 Videos rausgibst pro Woche, ist es für den Algorithmus auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch deinen Kanal sich häufiger mal anzugucken. Und das war genau in der Zeit, wo das zu kontinuierlichem Wachstum geführt hat. Bei uns war es nie so, dass wir ein Video gemacht haben, es hat 1 Million Views gehabt. Das gab es bei uns noch nie. Also haben wir auch bis heute noch nie geschafft. Aber über die Zeit entwickeln sich die Videos und die Zeit ist das der entscheidende Faktor und wir sind einfach kontinuierlich gesund gewachsen. So kann man es vielleicht am besten beschreiben. Also wir hatten nie eine Phase, wo du auf einmal einen riesen Abo-Zuwachs hattest. Wir hatten sowas mal jetzt in den letzten Jahren, wo wir mit Sido zusammen gegrillt haben, zum Beispiel in einem Angelcamp und so weiter und so fort. Also wir haben ein paar größere Sachen begleitet. Da haben wir durchaus mehr gemerkt, aber trotzdem immer noch sehr gesund das Ganze. Halte ich auch für sehr wichtig an der Stelle.
Das heißt, wenn ich es jetzt mal zusammenfasse, 2 Faktoren, die für organisches und nachhaltiges Wachstum wichtig sind, Empfehlungen und Kontinuität in der Produktion.
Ja, also erstes ist natürlich spannend, wenn es passiert, aber darauf kann man sich meist nicht so verlassen, weil natürlich auch mal die Frage ist, wen kennt man und wer, was haben die Menschen für Reichweiten, haben die darauf Bock? Aber letzteres, das heißt Kontinuität und dieses immer dranbleiben und sich neu entdecken, halte ich für einen riesen Schlüssel zu dem Thema auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall.
Für diese Episode ist unser Werbepartner Starward. Starward ist eine Whisky-Marke, die nun ja alles andere als konventionell ist. Also deren Herkunft ist nicht konventionell und die Art und Weise, wie die Marke gerade durchstartet, ebenfalls nicht. Und ich muss zugeben, als ich vor einigen Monaten das erste Mal von Starward hörte, war dies durchaus interessant, ging aber in der Masse an Neuerscheinungen unter. Jede Destillerie, jedes Land schien mit neuen Whiskys in die Händlerregale zu wollen. Starward ließ mich aber irgendwie nicht los. Und vermutlich war es der Reiz des Neuen. Single Malt aus Australien hatte ich bis dato noch nie probiert. Und heute? Heute geht Starward steil. Derzeit gilt die Marke als Vorreiter der New World Whisky Kategorie. Und das sehen auch professionelle Juroren so. Denn die Destillerie erhält die Auszeichnung Most Awarded Whisky Distillery 2022. Keine andere Brennerei hat im entsprechenden Zeitraum mehr Auszeichnung für ihre Single Malts erhalten als Starward. Und schaue ich mich so um, kommt die Kombination australischer Gerste mit australischen Weinfässern, die sie ausschließlich verwenden, bei Fans gut an. Und nicht nur hat mittlerweile beinahe jeder Whisky-Shop Deutschlands die Whiskys aus Australien im Sortiment, die Kundenmeinungen sind auch voll des Lobes. Möchtest du nun mehr über die bekannteste australische Whisky-Marke erfahren, dann findest du alle Infos auf starward.com. Vielen Dank an Starward für die Werbepartnerschaft. Gab es da bei euch mal so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt geht's steil? Weil ich glaube, mit 2000 Abonnenten, das ist natürlich eine beachtliche Leistung. Aber es ist ja natürlich noch weit entfernt von dem Unternehmen, was ihr jetzt habt, mit, wie gesagt, fast 250.000 Abonnenten. Gab es da so einen Moment oder so ein Video, wo ihr gesagt habt, jetzt geht's steil, jetzt haben wir was Erfolgreiches auf die Beine gestellt?
Nee, wir hatten mal eine Situation, wo eine Soße sehr gut verkauft wurde. Bei einem Video, da haben wir uns extrem drüber gefreut und gesagt, wow, stell dir mal vor, das wäre bei jedem Video so. Das wäre heftig. Das hatten wir mal, ja. Aber ich muss auch sagen, wir sind sehr, auch heute noch so, dass wir nicht sagen, jetzt geht's steil. Also diesen Gedanken haben wir nicht so. Wir freuen uns darüber, so wie es ist. Und ich habe häufiger Situationen, wo ich mir denke, Moment mal, das ist doch jetzt nicht gerade wirklich passiert, weil in unserer kleinen Bubble sind wir halt einfach die Dudes, die grillen. So, wir grillen, wir haben da Spaß dran, uns macht das Bock und alles andere ergibt sich automatisch. So. Aber dass wir so einen Flug kriegen und sagen, ey, jetzt geht's richtig steil und wir sind super erfolgreich und so weiter und so fort, das haben wir nicht. Weil ich glaube, es ist auch wichtig, sich immer mal in die Augen zu gucken und sich mal kurz zu erden und zu sagen, hey, wir haben eine Kamera und wir grillen. Das ist das, was wir tun. Wir stehen nicht auf einer Bühne wie Sido und da stehen 10.000 Leute und schreien dich an. Das ist nicht bei uns der Fall. Das finden wir cool, sowas mal mitzuerleben. Aber schlussendlich stehen wir am Grill und grillen so. Und dementsprechend gab es diesen Punkt so eigentlich noch nicht. Aber wie gesagt, das eine Video mit der Soße, das war damals sehr erfolgreich. Das hat auch mittlerweile mehrere 100.000 Views. Da haben wir einen McRib nachgemacht. Und daraufhin wurde dann die Soße, die wir extra dafür entwickelt hatten, sehr gut verkauft. Und ist auch mittlerweile die beliebteste Barbecue-Soße bei uns. Und auch bei Amazon auf dem Bestseller Rang 1 aktuell. Also die ist sehr erfolgreich, ja.
Aber ihr habt ja vor kurzem dann sogar eine Kooperation mit Rewe gehabt und dem Comedian Bülent Ceylan, was ja auch, ja, schon für ein gewisses Maß an Erfolg spricht. Wie ist es dazu gekommen?
Im Prinzip auch durch, also in der Regel wird man für solche Sachen angeschrieben von Agenturen, meistens Agenturen oder Menschen, die das mit abwickeln. Und ich muss da dazu sagen, am Anfang habe ich das Thema nicht so richtig ernst genommen. Ich wickel die Sachen ja bei uns ab und habe erstmal gedacht, naja, worum geht's da und was soll das genau sein? Und ich bin auch immer eher skeptisch, weil ich einfach glaube, es kommt zu viel. Also wir haben sehr, sehr viele Anfragen auf dem Schreibtisch. Das kommt mit der Reichweite automatisch irgendwann. Man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, was man macht und wie man es macht. Aber da war das dann so, wir haben dann einmal telefoniert und das immer weiterentwickelt, diese Idee. Und zum Anfang war auch noch nicht klar, wer sozusagen der prominente Part aus dem Fernsehen wird. Und irgendwann war das dann klar und das ist für uns auch ein ganz wichtiger Faktor gewesen. Wir möchten immer schauen, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, dass wir da uns gut bei fühlen und dass wir uns wohl damit fühlen. Und Bülent war sofort, wo wir gesagt haben, finden wir cool, witziger Dude. Und das hat sich auch bestätigt, als wir uns dann getroffen haben und die Kampagne zusammen abgefilmt haben, den Tag zusammen verbracht haben. Das war einfach richtig, richtig geil. Super sympathisch. Er war auch extrem gut vorbereitet, muss man sagen. Also er kannte uns, er wusste genau, was wir machen, was ich wirklich genial finde, weil es einfach auch eine gewisse Form von Respekt ist, wenn man sich sozusagen so ein bisschen darauf vorbereitet, machen wir auch. Und ja, das war ein schöner Tag, muss ich sagen. Aber auch da ist es so, das erleben wir, das nehmen wir an, darüber freuen wir uns auch. Aber es ist nicht so, dass wir nach Hause fahren und sagen, ey, wir sind jetzt übelst krass unterwegs und total berühmt und so. Das ist für uns, nee.
Ja. Aber ihr habt ja auch das Video dazu gedreht, also dieses Hintergrundvideo mit Rewe und Bülent Ceylan, das kam auch sehr authentisch rüber. Also es sah nach einer schönen und guten Zeit aus.
Ja, das war mega. War echt gut.
Und ihr habt ja dann, plant ihr auch noch ein Offline-Geschäft, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Nee, das nicht. Wir haben uns auch da mal viele Gedanken gemacht. Wir hatten noch mal eine Zeit lang den Gedanken, dass wir einen Burgerladen in Hannover aufmachen. Haben das aber wieder verworfen und bin auch froh drum, dass wir es nicht gemacht haben. Auch das Thema Offline-Geschäft war schon häufiger mal im Gespräch, aber da muss ich dir offen gestehen, die Zeit haben wir nicht, das zu machen. Und ich glaube, dass vielleicht in Teilen die Erwartungshaltung wäre, dass wir selber auch dann vor Ort wären und den Menschen da eine gute Zeit bereiten oder sie beraten oder was auch immer. Und das werden wir so nicht machen, das kriegen wir so nicht hin. Aber wir arbeiten dran, dass unsere Website kontinuierlich so gut wird, dass du viele Informationen, die du vielleicht aus einem Offline-Geschäft ziehen würdest, auch bei uns ziehen kannst und dann vielleicht online oder aber auch offline abrufen kannst. Das heißt, wir wollen auch, dass Menschen natürlich in den Handel gehen und auch zum Grillhändler des Vertrauens und so weiter und da was kaufen. Im besten Fall haben sie sich bei uns vorher informiert, sind dann super informiert und kaufen dann beim Händler vor Ort. Dann haben sie alles richtig gemacht.
Aber es ist auch ein Ziel von euch, eure Soßen dann quasi in den Lebensmitteleinzelhandel zu bringen?
Und ja.
Nicht nur über euren Webshop zu verkaufen?
Ja.
Weil das wäre auch eine Möglichkeit des Offline-Geschäfts.
Das, genau, okay, dann habe ich das vielleicht falsch verstanden. Wenn das, genau, wenn du sagst, Händlernetzwerk und Offline-Händler, ist für uns auf jeden Fall ein Thema. Das ist auch aktuell im Ausbau. Wir haben jetzt knapp, ich glaube, 220 Märkte, die wir jetzt beliefern schon mit unseren Produkten. Und das entsteht auch tatsächlich ausschließlich durch die Community. Das heißt, es gehen Menschen in die Läden und sagen, hey, ich hätte Bock auf die Soßen von den Sizzlern, aber die gibt's bei euch gar nicht. Was machen wir da? Und dann schreiben uns die Märkte an und sagen, hier war gerade ein Kunde, hat mir erzählt, ihr vertreibt Produkte, ich hätte da mal Bock drauf, die zu probieren. Dann schickt mir meistens so ein Testpaket raus, dass der Markt sich auch überzeugen kann davon, weil es uns auch wichtig ist, dass derjenige, der da später sich im Markt hinstellt, auch wirklich mal probiert hat einfach. Und wenn er sagt, das passt, dann beliefern wir die Märkte in der Regel auch. Oder heutzutage natürlich noch viel moderner, läuft das Ganze über Instagram. Also die Menschen schreiben ihren Markt über Instagram oder über Facebook an und sagen, hey, guck mal hier. Und ja, so funktioniert das aktuell. Das ist auf jeden Fall ziemlich coole Entwicklung.
Ähnlichen Weg, also dann in die so ein eigenes Produkt entwickeln, eigene Marke entwickeln und dann in Lebensmitteleinzelhandel. Die Idee hatten ja schon einige vor. Ich zum Beispiel Ankerkraut hatte, die ja letztens ja auch ein Video dazu veröffentlicht, weil ihr Ankerkraut ja auch in eurem Shop hattet. Aber ihr hattet ja dann auch in dem Video publiziert, dass ihr die Kooperation eingestellt habt mit Ankerkraut, weil sie jetzt groß kooperieren mit Nestlé. Findest du, wenn wir jetzt mal Nestlé, Coca-Cola, Ist es aus deiner Sicht moralisch falsch, mit solchen Unternehmen, solchen Konzernen zusammenzuarbeiten?
Tricky Frage auf jeden Fall. Ist es so, dass ich, also sagen wir mal so, wir kennen Anne und Stefan sehr gut. Wir haben da immer ein freundschaftliches Verhältnis gehabt die letzten Jahre. Also die
Gründer von Ankerkraut.
Stimmt, ja, genau die Gründer. Mhm. Kennen das auch noch aus der Garage gefühlt. Also wir sind viele Jahre immer da gewesen. Und deswegen ist es auch so, dass ich sehr stark in meiner Aussage unterscheide zwischen dem menschlichen Aspekt und dem, was unternehmerisch passiert. Ich finde das für die beiden persönlich großartig. Ich glaube, dass sie etwas geschaffen haben, wovon viele Menschen auch vielleicht träumen, in so kurzer Zeit sich so ein Unternehmen aufzubauen und das dann auch noch so, ja, zu verkaufen, wie auch immer man, oder die Anteile abzugeben und damit sicherlich auch erstmal für die nächsten Generationen was geschaffen zu haben, keine Frage. Also das finde ich wirklich großartig, da habe ich großen Respekt vor. Das Thema Nestle ist für uns so ein, wie soll ich sagen, es ist sehr, sehr schwer, damit einherzugehen, weil wir durchaus probieren, also das muss ich auch ganz klar so betonen, wir probieren, so nachhaltig wie möglich zu sein und alles zu tun, was wir zumindest in erster Instanz machen können, um gute Produkte zu liefern und eben auch darauf zu achten, dass die Inhalte passen und dass es in erster Linie geht es meistens um das Thema Tierwohl, was uns sehr stark im Fokus steht. Und als wir das mit Nestle gehört haben, darauf waren wir nicht vorbereitet. Die Meldung kam wie für alle anderen auch mit überraschend. Aber ich glaube, wenn dein Wikipedia-Eintrag mehr negative Inhalte hat als positive, und das ist bei Nestle so, das kann man ja mal nachgucken, dann ist so ein Punkt gekommen, wo man sich überlegen muss, will man diesen Weg mit weiter mitgehen oder nicht? Und für uns war sehr schnell klar, wollen wir so in der Form nicht machen. Und da geht es auch nicht darum zu sagen, Nestle ist jetzt, also bei uns findet kein Nestle statt, weil ich glaube, jeder hat schon mal einen KitKat gegessen oder ähnliches. Aber der Unterschied ist, stehe ich vor einer Kamera und erzähle vielen, vielen tausend Menschen davon, dass ich die Sachen gut finde, oder habe ich das in meinem Schrank zu Hause privat? Jetzt kann man sagen, ja, okay, dann muss es ja konsequenterweise privat bei dir auch nicht stattfinden. Ich bin ehrlich, wenn ich darauf achte und es weiß, will ich es auch nicht machen. Aber bevor ich mich hier hinstelle und sage, ich mache nie einen Fehler, das wäre auch nicht richtig. Aber wichtig ist halt der Punkt bei uns zu verstehen, zu sagen, wir wollen nicht in unserer Marke für diese Marke einstehen und sagen, hallo, wir finden das toll, was ihr gemacht habt in der Vergangenheit und es ist mir auch relativ egal, was sie jetzt machen, weil ich das noch nicht einschätzen kann, weißt du? Und es ist ein so riesiger Konzern, da passiert so viel. Und wenn ich das nicht genau transparent durchblicken kann, da war für uns hier relativ schnell klar, der Name Nestle ist gefallen und dann müssen wir aus der Sache austreten. Auch wenn das für uns tatsächlich finanziell nicht cool war, muss man auch sagen.
Fandest du dann den Shitstorm, den Ankerkraut auf Social Media abbekommen hat, dann irgendwo gerechtfertigt? Nein. Also es ging ja schon heftig zur Sache. Also das war, also ich kann mir vorstellen, die sind da durch eine harte Zeit gegangen.
Ja, sind sie mit Sicherheit, bin ich mir sicher. Aber ich finde, also es ist, glaube ich, sehr gut, ein Feedback von einer Community zu lesen und zu merken, okay, da habe ich vielleicht was nicht ganz so geil gemacht, aus Sicht der Community. Wenn man es mal ganz realistisch betrachtet, dann geht sowas 2 Wochen im Internet und danach ist es veräppt. Und danach fragt danach auch wahrscheinlich kaum noch mal jemand so. Ich glaube, in dem Fall war es dann doch durchaus viel härter, als sich die Gründer das überlegt haben vorher. Das glaube ich schon. Ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet. Und ich glaube auch, dass es sie persönlich sehr getroffen hat, weil ich kenne die beiden und ich weiß, dass ich kann mir vorstellen, dass es sie persönlich sehr getroffen hat. Und das ist eine Sache, was ich dann auch sehr, sehr schade finde, ist immer dann, wenn dieser Shitstorm nicht sachlich bleibt, sondern er in eine Richtung geht, wo es persönlich wird, wo Menschen beleidigt werden und so weiter. Wenn das passiert, bin ich da absolut dagegen und finde es auch nicht cool und finde es auch überhaupt nicht gut, dass man das heutzutage noch macht. Aber in der Anonymität des Internets ist es für jeden einfach zu sagen, hey, ich tippe da jetzt einfach irgendwas rein und beleidige vielleicht sogar Menschen oder greife sie persönlich an, weil im richtigen Leben würde ich das niemals tun, aber da traue ich mich das. Und sie vergessen aber, dass dahinter immer noch Menschen sind, die sich das angucken und die sich das auch dann zu Herzen nehmen teilweise. Und deswegen, das finde ich nicht cool, aber ich finde es gut, dass man gesehen hat, dass viele Menschen dagegen waren und viele Menschen auch gesagt haben, Moment mal, wir finden das nicht geil, was ihr da jetzt gerade gemacht habt, weil Nestle als Firma einfach nicht cool war für uns oder ist nicht cool für uns. Und aus der Sicht heraus finde ich das in Ordnung, aber ich verurteile das schon, wenn es um persönliche Beleidigungen geht oder wenn Menschen angegriffen werden, weil ich der Meinung bin, das muss man abstellen oder das sollte man in der heutigen Zeit, sollten alle eigentlich so reif sein, dass man das eben nicht mehr macht.
Wenn wir jetzt mal von Ankerkraut und Nestlé wieder weggehen, mal wieder zu euch und zu eurem, ja, zu eurem Wachstum, zu euren YouTube-Kanälen. Es gibt ja relativ viele, die ähnliche Ambitionen haben. Das heißt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt im Grill- oder Barbecue-Bereich, aber die jetzt schon Ambitionen haben im Internet, sei es auf Instagram, sei es auf Facebook oder sei es auf YouTube, erfolgreich zu sein. Was meinst du, woran diese Personen oder diese Leute, diese Gruppen scheitern, woran ihr nicht gescheitert seid? Also gibt es irgendwas, was ihr vielleicht besser gemacht habt, deshalb seid ihr erfolgreich geworden?
Auch sehr schwer zu beantworten, weil ich den Faktor, der es bei uns ausgemacht hat, gar nicht so genau betiteln kann, außer das Thema, wie ich schon sagte, Kontinuität, Fleiß und so weiter. Ich glaube, dass wenn man in dem Bereich scheitert, es oft auch daran scheitert, dass man es unbedingt will und man vielleicht auch wirklich sehr mit Planung an die Sache rangeht und sagt, ich plane jetzt erfolgreich zu sein, ich gehe mit einem richtigen Konzept an die Sache ran, weil ich will das unbedingt. Ich glaube, das ist eine Sache, die dich zum Scheitern bringt, weil ich bin davon überzeugt, dass am Anfang gar nichts passieren wird. Also gerade wenn du jetzt einfach mal nackt einen Instagram-Kanal aufziehen willst oder auch einen YouTube-Kanal, da wird am Anfang erstmal gar nichts passieren. Vor allen Dingen, wenn du gar keine Vorkenntnisse hast. Und dann diese Durchstrecke, viele, viele Monate, vielleicht sogar Jahre darüber hinzugehen und zu merken, okay, es guckt sich kaum jemand meine Inhalte an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand schafft, das lange durchzuhalten. Wenn er den Gedanken hat, ich will unbedingt erfolgreich werden, wenn er den Gedanken hat, ich mache das just for fun und ich gucke, was passiert, dann, und das auch ernsthaft so tut, dann glaube ich schon, dass es machbar ist und dann wird auch irgendwann der Punkt kommen, wo vielleicht mehr passiert. Aber es gibt natürlich auch in so einer Nische, wie wir uns da vielleicht befinden, irgendwann eine gewisse Sättigung. Und dann ist halt die Frage, okay, wie weit kannst du dich neu erfinden, wie weit kannst du neue Wege gehen, um dann auch kontinuierlich spannend zu sein, vielleicht, so will ich es mal nennen. Ne?
Wie weit ist dann Transparenz ein wichtiges Thema mit der Community? Weil ihr macht ja schon regelmäßig, also natürlich in erster Linie sind eure Videos so How-To-Videos, also Empfehlungen, Grill-Tipps und solche Sachen, aber ihr macht ja auch einige so Transparenz-Videos. Ist das ein Tipp, den du geben kannst, der Community nicht nur ein fertiges Produkt ja, zu geben, sondern sie auch am Prozess teilhaben zu lassen?
Ja, entscheidet natürlich auch am Ende jeder für sich selbst, weil eine gewisse Transparenz auch dazu führt, dass du mit Themen konfrontiert werden könntest, die du vielleicht so gar nicht vorher auf der Pfanne hattest. Zumal du immer wissen musst, im Internet gibt es viele, die auch immer Sachen besser wissen dann in dem Moment und dir das auch nochmal erklären.
Was wäre das zum und, Beispiel so das, für ein Thema?
Es gibt zum Beispiel alleine das, was du vorhin auch hattest, also wenn du jetzt ein Produkt entwickelst und du gibst irgendwelche, sagen wir mal, es wird dann irgendwann in den Verkauf gehen, dann gibt es Menschen, die dir erstmal die Inhaltsstoffe aufzeigen und sagen, pass auf, das gehört da nicht rein, das gehört da nicht rein, das gehört da nicht rein. Gab es bei uns noch nicht den Fall, aber ich will nur sagen, diese Sachen können halt passieren. Und je transparenter du etwas machst, desto angreifbarer wirst du, vielleicht auch zu gewissen Teilen. Je nachdem, in welche Richtung man die Transparenz betrachtet. Aber, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es ist schon cool, das zu tun, denn schlussendlich ist es so, dass die Community der Teil dafür ist oder der Part, der verantwortlich dafür ist, dass wir das hier machen können, was wir gerade machen. Und sie sind auch dafür verantwortlich, dass da ein gewisser Erfolg sich vielleicht eingestellt hat. Und dann ist es eigentlich nur fair, sie auch ein Stück weit mitzunehmen bei gewissen Prozessen. Und bei der Produktentwicklung ist das super spannend. Zum einen haben sie vielleicht eine gewisse Vorfreude, die sie dann auch auf das Produkt entwickeln. Zum anderen beeinflussen sie manchmal auch Faktoren. Also wir machen das jetzt gerade, dass wir eine eigene Gewürzlinie entwickeln. Und ich kann dir sagen, dass dieser Prozess extrem spannend ist für uns. Aber da auch Teile der Community mit einfließen. Das heißt, da gibt es auch mal Feedback. Ey Jungs, achtet darauf, dass das und das so und so sein sollte. Und dann machst du darüber Gedanken und merkst, dass nicht nur ein Mensch das sagt, sondern das sagen von mir aus 500 Menschen. Und irgendwann wird das dann relevant. Und das mit einfließen zu lassen, ist auch ein großer Vorteil dieser Transparenz. Also ich glaube schon, dass es ganz cool ist, Menschen an der Hand zu nehmen. Ja.
Inwieweit ist dann für deine Community oder eure Community wichtig, die Frage, woher das Fleisch kommt? Ist das ein wichtiges Thema für die Community von Sizzle Brothers?
Ich würde es mir wünschen, dass ich das jetzt mit Ja beantworten kann, weil das auch unsere gefühlte Wahrnehmung ist, aber Ich kann das nie zu 100% belegen. Ich weiß, dass wir selber immer stark darauf achten, wo kommt das Fleisch her, wie ging es den Tieren und ganz wichtig auch, wie wurden sie geschlachtet, weil der letzte Part tatsächlich auch sehr entscheidend sein kann zum Thema Qualität. Ich glaube auch, dass unsere Community tatsächlich darauf schon Wert legt. Ich sehe es zumindest daran, dass wir Partner haben, die auch sehr hochwertiges, auch teilweise sehr teures Fleisch verkaufen und dafür eine Akzeptanz aber da ist und die Menschen wissen, okay, wir geben im Zweifel ein bisschen mehr aus und essen etwas weniger Fleisch, dafür aber in einer guten Qualität. Also ich glaube schon, dass bei uns die Community dafür ein Gefühl hat, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen kann, so und so, also das wird ein kleinerer Prozentteil sein, der da das Gefühl für hat, wenn man es mal ganz realistisch sieht, ne?
Wie würde ich jetzt, also wenn du mir jetzt als, ich jetzt als Grillleihe und als Fleischleihe, was würdest du mir jetzt empfehlen, wenn ich sage, ich würde jetzt gerne hochwertiges Fleisch kaufen? Wo kann ich da unterscheiden? Das ist qualitativ hochwertiges Fleisch, das ist auch unter ethischen Aspekten gut, in Anführungsstrichen gut hergestellt. Und das ist jetzt Massentierhaltung, Tierquälerei. Kann ich das als Laie wirklich unterscheiden?
Ja, gewisse Teilen schon. Also alles, was du im Supermarkt kaufst, hat in der Regel eine Betriebsnummer. Das heißt also, du kannst das Stück Fleisch auf der Verpackung, meistens die Sachen abgepackt, wir nehmen jetzt mal die frische Theke mal aus, dann hast du das abgepackte Fleisch und dann steht da immer eine Betriebsnummer drauf, so ein runder Stempel, EW, und dann geht es weiter, meistens fängt es an mit EW. Und wenn du diese Nummer googelst, dann siehst du teilweise den letzten Punkt, wo das Tier zerlegt und verarbeitet wurde zum Beispiel und kannst dir dann schon mal so ein paar Rückschlüsse darüber ziehen, wo das herkommt. Bei meisten sind das dann sehr große Schlachtbetriebe. Ich glaube, der beste Weg ist zu schauen, wen habe ich in meiner Umgebung als lokalen Metzger, wen habe ich in meiner Umgebung vielleicht als Hofladen, als Bioladen, da gibt es ja teilweise sowas in der Nähe und da fährt man einfach mal hin und lässt sich beraten. Also gerade bei einer Metzgerei kann man sich ja wunderbar in der Theke auch mal beraten lassen, auch mal fragen, woher kommt denn das Fleisch, was sie hier anbieten? Welcher Züchter steckt dahinter? Was ist das für ein Tier? Was ist das für eine Rasse? Dann kann man sich natürlich auch das Fleisch einfach angucken und schauen, wie gefällt einem das optisch. Und tatsächlich gerade bei Steaks ist das Thema intramuskuläres Fett, das heißt diese leicht weißen Äderchen, die da durchfließen, schon auch ein Indikator dafür, ob das gut oder nicht so cool ist. Und ich kann auch einen Tipp geben, wenn ihr am Fleisch gelbes Fett feststellt, also eher so leicht gelbschimmeriges Fett, ist das ein Indikator für eine sehr gute Qualität, weil die Tiere durften auf der Weide stehen und viel frisches Gras fressen. Und das merkt man später dann, wenn das Fett so ein bisschen gelblich wird, weil das ganz weiße, schneeweiße Fett ist immer ein Indikator dafür, dass die Tiere am Mast waren und dann später raus nochmal zugefüttert worden sind, weil man dieses Gelbe wieder aus dem Fett rauskriegen möchte. Weil der Nutzer mag gerne weißes Fett. Aber ich glaube, das wird sich auch noch mal so ein bisschen verändern.
Das ist echt ein interessanter Punkt. Also ein Punkt, den man direkt anwenden kann. Wobei ich jetzt auch wirklich sagen muss, dass mir das jetzt bewusst noch nie aufgefallen wäre, dass da irgendwo gelbes Fett dran gewesen wäre. Also wenn ich Fleisch sehe, dann ist es, wie du gerade gesagt hast, immer weiß durchsetzt.
Ja, das ist auch der Regelfall, ne? Also das ist wirklich der Regelfall, aber es gibt Metzgereien, die dann entsprechend schon auch so ein Fleisch vor Ort haben, wo du dann auch mal zum Beispiel eine alte Kuh kaufen kannst. Ist selten, aber wenn du eine alte Kuh kaufst, kann das schon mal sein, dass das Fett richtig schön gelb ist. Das sieht erstmal ganz komisch aus, aber ich kann dir sagen, es schmeckt hervorragend.
Wie stehst du dann zu dem Begriff oder zu dem Verhältnis zwischen Regionalität und Bio? Also ist aus deiner Sicht jetzt Bio mittlerweile ein relativ abgelutschter Begriff, der eigentlich nur noch bedeutet, das Produkt ist teuer und Regionalität ist so ja noch ein bisschen unbefleckt und quasi so der neue Inbegriff?
Ja, ist auch schwierig, weil wir uns damit auch beschäftigen. Wir haben zum Beispiel darüber nachgedacht, uns auch Bio zu zertifizieren, haben es aber dann am Ende nicht gemacht, weil es immer so ist, auch, also das Thema Bio heißt nicht unbedingt, dass es gleich was viel Besseres ist. Es gibt ja auch gerade was so dieses Thema, es gibt ja einen Schlachtbetrieb in Deutschland, einen der größten, wenn nicht sogar der größte, der auch der größte Schlachtbetrieb für Biofleisch ist. Und dann heißt es auch, dass an diesem letzten Ende, wo das Tier dann zur Schlachtung geht, es genauso behandelt wird wie andere, sage ich jetzt mal. Ja. Also es stimmt nicht ganz, aber es geht in diese Richtung. Und dann hört das für mich auch schon wieder auf. Und wenn man dann bedenkt, was Bio auch in der Haltung heißt, ist es ja auch nicht zwangsweise so, dass dann die Schweine unheimlich viel Platz zum Beispiel haben, wenn wir jetzt mal das Thema Schwein nehmen würden. Das heißt, ich glaube, der beste Weg ist wirklich zu gucken, wen habe ich vor Ort und woher kommen die Tiere. Und in häufigen Fällen ist ja so, gerade bei Regionalität, dass du auch einfach schauen kannst, meistens stehen ja die Tiere gefühlt ein Feld weiter und dann kannst du die angucken. Und wenn du so eine Verbindung irgendwo herbekommst, dann ist es super. Oder Alternative ist, guckst dir Grillvideos an oder Foodvideos, schaust dir an, was da empfohlen wird und überlegst selber oder rufst da mal an oder guckst es dir an. Also wir haben zum Beispiel von unserer Community einige, die zu unseren Fleischpartnern sogar hinfahren und sich das angucken und dann sagen, ey, ist ja wirklich so, genauso wie die Jungs erzählt haben. Deswegen siehst du bei uns auch auf dem Kanal immer Reportagen, wo wir vor Ort sind und dann vor Ort auch drehen, damit man immer sagen kann, okay, die erzählen nicht nur, sondern die wissen genau, was da vor Ort passiert. Und spätestens dann weißt du auch, dass das, was du da kaufst, richtig gut ist.
Woher kriegt ihr dann eure Rezepte für die Videos und auch für euer Buch? Sind das so Eigenkreationen, wo ihr sagt, der achte Versuch hat dann geklappt, oder?
Nein, das nicht. Also grundsätzlich drehen wir immer sofort. Also wenn da was schief geht, dann bleibt das auch drin. Ich glaube, es gibt nur ein einziges Video, das war mein Burger mit so einer Avocado-Creme. Das ging gar nicht. Ansonsten sind alle Videos online gegangen. Aber es ist so, dass natürlich muss man auch dazu sagen, wenn wir Rippchen machen, wenn wir Steaks grillen, da finden wir nichts neu, sondern da geht es dann eher um den Inhalt an sich. Ich glaube auch, dass unsere Community uns häufig auch deswegen guckt, weil sie vielleicht den Inhalt einfach unterhaltsam findet. So, das ist auch für uns ein Faktor, auf den wir viel Wert legen. Wir möchten möglichst hochwertige und unterhaltsame Videos produzieren. Wenn wir uns hinstellen würden und sagen würden, wir sind der super kreative Koch oder wir sind der Grillmeister, der alles perfekt kann, das sind wir nicht. Ne? Also da sind wir weit von entfernt. Wir glauben aber, dass wir immer was schaffen, was schmeckt und was man gut nachmachen kann und was nah dran ist an demjenigen, der da gerade zuguckt. Von daher, die Rezepte erfinden wir nicht neu. Wir lassen uns ja inspirieren. Es gibt viele gute amerikanische Kanäle, die man sich angucken kann. Im Internet kann man viel lesen. Pinterest ist eine super Quelle, um Informationen zu sammeln. Aber schlussendlich machen wir eigentlich immer Basics, die wir dann wiederum vielleicht ganz geschickt verpacken.
Was ist dann dein Lieblingsgrill oder dein Lieblingsgericht auf dem Grill? Gibt es da eins, was so für dich besonders hervorsticht?
Ah, schwierig. Da gibt es zu viele gute Sachen. Also Rippchen zum Beispiel kann ich immer essen. Spare Ribs gehen bei mir immer. So, das wäre jetzt eine Sache, wo ich sagen würde, ist so eins meiner Lieblingsgerichte, ja.
Wie schaut es mit vegetarischen Sachen auf dem Grill aus? Ist das für euch, machen wir lieber einen Grill aus, bevor wir das drauflegen? Oder ist das wirklich was, wo ihr sagt, dass das bereichert die Speisen oder das Grillerlebnis?
Eher Letzteres tatsächlich. Also wir sind sehr fleischlastig unterwegs. Wir mögen alle sehr gerne Fleisch. Aber, und das wiederum finde ich persönlich auch für mich immer ganz spannend, es ist, glaube ich, nicht cool, sich davor zu verschließen, dass es eben vegetarische Gerichte gibt. Logisch. Und es wird ja auch immer mehr. Man merkt ja immer mehr, dass da ein Trend hingeht, dass Menschen sich mal erkundigen. Und gerade wenn das Thema Tierwohl eben nicht erfüllt ist, dass auch viele sagen, nee, dann möchte ich es gar nicht essen, dann esse ich doch lieber vegetarisch. Und sich davor zu verschließen und per se zu sagen, dann lasse ich meinen Grill aus, halte ich für gar nicht gut. Im Gegenteil, wir haben jetzt auch gerade erst ein Video dazu gebracht, wo wir ein Fleisch-Alternative vergrillt haben und wo ich erstaunt darüber war, wie gut das geschmeckt hat. Ich glaube auch, dass in der Zukunft bei uns das Thema immer mal wieder stattfinden wird. Also ich will damit sagen, dass wir immer mal wieder probieren, auch vegetarische Inhalte anzubieten. Denn vegetarisches Grillen an sich ist extrem gefragt. Darf man nicht vergessen.
Das lässt sich ja sogar statistisch belegen, weil so in den letzten Jahren nimmt ja der Fleischkonsum in Deutschland immer weiter ab. Wie steht ihr dazu? Also diese Abnahme des Fleischkonsums jetzt in Deutschland, ist es so ein bisschen, ja okay, wir passen uns an mit vegetarischen Gerichten, oder ist es schon ein bisschen so eine unterschwellige Angst, der Trend entzieht uns ein bisschen die Geschäftsgrundlage?
Nee, ach du, das ist tatsächlich nicht der Fall, dass wir da jetzt einmal uns schon drüber, also so weit denken wir gar nicht. Wir machen Sachen, die uns Spaß machen, und dann ist das gar nicht mal so der Faktor, der uns da jetzt antreibt und sagt, oh Gott, wenn wir jetzt keine vegetarischen Inhalte machen, dann wird das hier weniger. Das ist auch übrigens nicht so, bei uns auf dem Kanal zumindest. Aber es wäre falsch, es sozusagen zu ignorieren. Und außerdem, unabhängig davon, ist auch von unserer persönlichen Seite ein Interesse an dem Thema. Denn, muss ich auch von meiner Seite aus sagen, ich merke schon, dass ich viel Fleisch esse. Ich merke, dass ich zu viel Fleisch konsumiere. Und ich würde mir für mich persönlich auch wünschen, und ich hoffe, das kriegen wir demnächst mal in den Griff, dass wir hier auch mal Fleisch in deutlich geringeren Mengen zu uns nehmen und eben dann auch mal vegetarische Inhalte einfließen lassen. Weil ich merke das immer dann, wenn so eine Gemüsepfanne da irgendwo rumsteht, dass ich da gerade voll Bock drauf habe, das zu essen. Und ja, also es muss eine Mischung bleiben, sicherlich bei uns, da bin ich mir ganz sicher. Aber es wird auf jeden Fall in Zukunft eine Relevanz kriegen, das Thema.
Das ist ja dann ähnlich wie bei Whisky. Es schmeckt am besten, wenn es wenig ist, aber dafür hochwertig.
Ja, ich komme jetzt bei dir, ja.
Julian, wenn man jetzt mit Sizzle Brothers noch nicht so viel Kontakt hatte, wo findet man euch da am besten im Internet? Weil ihr seid ja gefühlt überall präsent, aber was gibt so den ersten besten Eindruck von euch?
Ich glaube, unsere Website tatsächlich. Einfach sizzlebrothers.de. Da hast du eigentlich alles. Da ist die komplette Übersicht drauf. Da sieht man, was wir machen. Da sind auch alle Kanäle nochmal verlinkt, die man sich in Ruhe angucken kann. Auch alle Kontaktmöglichkeiten und vor allen Dingen unsere gesamte Rezeptdatenbank ist da aufgeführt. Und ich kann dir auch verraten, dass wir die gerade komplett neu aufgesetzt haben. Ich denke, es wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis sie dann wirklich live geht. Ich denke mal so ungefähr 4 Wochen. Jetzt ist Anfang Juli. Und an diesem Projekt arbeiten wir seit über 2 Jahren. Also ich kann dir sagen, dass der Inhalt dann nochmal eine ganz andere Hausnummer werden.
Julian, ich danke dir vielmals für das Interview.
Ja, ich habe auch zu sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass mein Monolog erträglich ist.